Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
Ob Leistungssportler, Hobbyathletin oder Fitnessjunkie, alle wissen es, es gibt Tage, da läuft nichts. Es zwickt hier, es schmerzt da und irgendwie bekommt man nicht so richtig auf die Kette. Und ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das häufiger bei uns Frauen der Fall ist. Vor allem während der Periode fühlen wir uns meist so, wie Skispringerin Anna Ruprecht es hier beschreibt.
Man fühlt sich so einfach so bäh und so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so einfach aufgeweicht irgendwie. Also heute gehe ich lieber mal zwei Balken runter, damit ich nicht so weit springe. Dann versuchen wir halt einfach so schwere Gewichte wegzulassen oder Übungen wegzulassen, die extrem auf die Gelenke gehen könnten.
Was Anna Ruprecht hier meint, ist ihr zyklusbasiertes Training. Denn vor etwa einem Jahr hat die Skispringerin ihr Training verändert, und zwar nach ihrer Periode, um weniger anfällig für Verletzungen zu sein und um an Powertagen Höchstleistung zu erzielen und die eigenen Grenzen zu überwinden. In den Medien kommt man derzeit um das Thema nicht rum. Gut so. Und auch die Forschung scheint verstanden zu haben, dass Zyklus und sportlicher Erfolg sehr viel gemeinsam haben. Ich freue mich auf ein Gespräch mit meiner Kollegin Marjorie Maurer. Sie hat zu diesem Thema recherchiert. Außerdem in dieser Sendung ein weiteres Problem von uns Frauen: Eisenmangel. Denn auch mit zu wenig Eisen im Körper sind wir im Training nicht so leistungsfähig wie sonst.
Ich habe das beim Sport gemerkt, dass ich halt nicht mehr so leistungsfähig war. Ich war ständig außer Atem und habe dauernd Pausen gebraucht. Und das ist an meine Sportkameraden halt aufgefallen, dass das so unterschiedlich ist zum sonst, und haben mir dann da auch drauf angesprochen.
Was ihr dann geholfen hat und wie Sie einem Eisenmangel vorbeugen können, das hören Sie später in dieser Ausgabe des Fitnessmagazins mit mir, Sina Wende. Es war im Januar 2023, als die amerikanische Skirennläuferin Michaela Schifrin nicht nur einen Rekord nach dem anderen gebrochen hatte, sondern auch ein vermeintliches Tabu in ihrem Sport. Nach ihrem zweiten Sieg im Riesenslalom in Italien wird sie vom ORF interviewt. Das klang so:
I'm going out for some training tomorrow and then gonna try to get a really good, efficient recovery day. And then we'll see if I can
put the energy
on my slalom skis for two more races.
Und dann muss ich die Energie auf die Slalom-Ski bringen.
And I'm kind of at an unfortunate
time. Es ist sehr viel los jetzt. Sehr anstrengend.
So I'm like,
ich kann nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache jedes Monat.
I totally understand.
Ich bin einfach zu müde.
Absolutely, I'm with you.
Die ORF-Reporterin zeigte natürlich Verständnis, doch der Übersetzer wusste so gar nicht, was da geschah. Bei Twitter gab es dann etliche lustige Tweets und Kommentare. Und das erste Anzeichen, dass über Periode, Monthly Cycle, im Sport gesprochen wird. Kurz darauf hat nämlich auch die Skispringerin Anna Ruprecht über Schlappheit während ihres Zyklus gesprochen und wie das ihre Leistungsfähigkeit beeinflusst. An diesen Punkt hat sich meine Kollegin Marjorie Maurer gedacht: Dieses Thema schaue ich mir genauer an. Vor allem, wie funktioniert zyklusbasiertes Training? Bevor wir tiefer eintauchen, erklärt sie, was das eigentlich ist.
Zyklusbasiertes Training bedeutet, dass ich auf den Zyklus eingehe, also dass ich schaue, wann habe ich meine Blutung, wie sind die einzelnen Phasen aufgebaut, weil man als Frau sich, je nachdem in welcher Phase man sich befindet, es gibt verschiedene Phasen, wie dieser Zyklus aufgebaut ist, reagiert der Körper unterschiedlich. Es ist aber auch nicht so, dass der Körper bei jeder Frau immer an Tag X bis Tag Y exakt so reagiert, sondern das ist unfassbar individuell. Und das macht es eigentlich auch so spannend, dass es eben nicht jetzt das Geheimrezept gibt, es ist immer so oder so, sondern es ist total unterschiedlich. Und beim zyklusbasierten Training wird eben darauf eingegangen, dass man auf seinen Körper hört, dass man vielleicht ein anderes Verständnis dafür auch hat. Hey, heute lief das Training irgendwie überhaupt nicht gut, und man weiß dann, woran liegt das. Also ich weiß, ja, ich bin gerade in der und der Phase, und man hat dann einfach ein anderes Bewusstsein. Man ist da vielleicht, geht auch nicht so hart mit sich ins Gericht. Es sind auch immer mehr Trainer oder Trainerinnen, die halt ihre Athleten dahingehend das auch mit einbeziehen und ihnen dann halt auch selber so ein bisschen diesen Druck nehmen.
Welche Phasen gibt es denn da überhaupt?
Also grundsätzlich muss man einmal sagen, dass diese ganzen Phasen ja immer dafür verantwortlich sind, dass sich der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet. Und in der Forschung geht man davon aus, dass es eben vier Phasen gibt. Und es fängt halt einmal mit der Follikelphase an. Also da steigt das Hormon Östrogen. In der Phase fühlen sich die Frauen tatsächlich auch am besten. Haben ganz viel Kraft, ein gutes Wohlbefinden, das Selbstbewusstsein steigt. Man fühlt sich einfach in seinem Körper wohl.
Die Lieblingsphase.
Genau, die man am liebsten die ganze Zeit hätte. Dann kommt der Eisprung, also die Phase, in der dann die Schwangerschaft am möglichsten, sage ich mal, ist. Und dann kommt es zur Lutealphase. Da sinkt das Östrogen wieder und das Progesteron setzt ein. Und die Aufgabe des Progesteron ist, dass praktisch eine Schwangerschaft erhalten bleibt. Das heißt, der Körper arbeitet auf Hochtouren. Arbeitet bei Frauen sowieso immer, aber da nochmal ein bisschen mehr. Und dann kommt es eben auch zu Nebenwirkungen. Das heißt Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gewichtszunahme, ein generelles Unwohlsein, diese typischen PMS-Störungen, von denen man immer mal wieder spricht und die man immer wieder hört. Und dann abschließend kommt die Menstruation, also die Blutung, wo man sich dann auch nochmal schlapper fühlt, weil der Körper eben Blut verliert. Eisenmangel bei Frauen halt auch ein sehr häufiges Thema. Und so durchläuft dann halt praktisch der Körper immer diese verschiedenen Phasen. Im Durchschnitt geht man von 28 Tagen aus, ist aber auch nicht richtig. Also das ist total individuell. Das kann von 21 bis 35 sein. Das kann bei jeder Frau auch mal 21 sein, dann mal wieder 32. Also ein ganz, ganz individuelles Thema, was es halt eben auch in der Forschung so schwierig macht, da zu sagen, es ist immer genau so oder so.
Das heißt, wenn ich versuche, meinen Zyklus so ein bisschen zu tracken und zu schauen, wann bin ich in welcher Phase, kann ich dann auch mein Training entsprechend aufbauen, oder? Wenn ich weiß, ich hatte gerade meine Blutung, das heißt, ich komme jetzt in diese Follikelphase, in die Powerphase, dann sollte ich loslegen und Kraftsport machen?
Genau, also diese Phase, was du eben auch schon gesagt hast, die beste Phase eigentlich, da kann man richtig, richtig reinhauen im Training, da geht es einem einfach gut. Da ist man am leistungsstärksten. Jetzt ist es aber auch so, dass dadurch, dass man halt diesen Östrogen-Peak hat, also je mehr Östrogen man hat, desto laxer sind Bänder und Sehnen auch. Das heißt, man hat da auch immer so ein bisschen dieses Verletzungsrisiko gleichzeitig in dieser Phase. Und das macht es eben für Leistungssportlerinnen oder auch für Hobbysportlerinnen halt schwierig, immer genau zu wissen, wie mache ich das jetzt? Weil klar kann ich jetzt im Kraftraum die ganzen Gewichte raufhauen und richtig Gas geben, aber ich habe halt eben auch dieses Verletzungsrisiko. Und das sind immer so ein bisschen strittige Forschungszustände oder Studienlagen, wo man sich nicht so ganz sicher ist, wie soll man da jetzt genau reagieren, weil halt eben vieles leider widersprüchlich ist, weil diese Forschung einfach noch echt in den Kinderschuhen steckt.
Und trotzdem gibt es dann eben solche Sportlerinnen wie Anna Ruprecht, die Skispringerin, die genau gesagt hat, ich muss mein Training nach meiner Periode ausrichten, um mich nicht zu verletzen, um halt einfach zu wissen, wann bin ich in welcher Phase, wann kann ich wie trainieren. Warum sie das macht, das hat sie so erklärt.
Klar, als Frau hat man leider nicht die Veranlagung wie Herren. Also man kann nicht so einfach Muskulatur aufbauen. Man tut sich schwer mit schnellkräftigen Trainingseinheiten oder Sachen. Und es dauert einfach einen Tick länger. Und ich wollte einfach versuchen, dahingehend besser zu werden.
Ist es denn so leicht für Sie, einfach zu sagen, so, ich mache mein Training nach dem und dem Schema?
Für die Anna, ja, das ist eine Einzelsportlerin. Das heißt, ihr Training ist sowieso total individuell und auf sie selbst gestimmt. Aber die hat natürlich auch Leistungstests, wo man dann natürlich auch immer schauen muss. Also immer kann sie sich natürlich auch nicht rausnehmen. Aber sie hat mir halt auch von ihrem Umfeld erzählt, was wirklich total auf sie auch abgestimmt ist. Das heißt, ihr Trainer oder ihre Mannschaftskollegen, Kolleginnen, wenn sie sich halt da mal nicht so wohl fühlt, so, dann ist das auch, das ist jetzt kein blöder Spruch oder so, der fällt, sondern das wird komplett akzeptiert, das ist völlig in Ordnung. Da wird einfach, ja, drauf Rücksicht genommen. Dann geht sie ein paar Balken runter beim Training, um sich einfach sicherer zu fühlen. Also für sie ist es schon okay so. Im Wettkampf ist es natürlich was anderes. Da kann sie jetzt nicht sagen so, ah, heute, ich glaube, ich würde lieber übermorgen springen, da fühle ich mich ein bisschen besser. Da heißt es dann auch, hat sie auch gesagt, Augen zu und durch. Ich meine, du bist ja auch in einem Wettkampftunnel dann. Das heißt, kann man natürlich auch nicht für alle Frauen sprechen. Aber sie hat mir jetzt erzählt, sie fokussiert sich da jetzt nicht so sehr darauf, dass sie jetzt gerade ihre Tage hat, dass sie sich nicht so gut fühlt, sondern ja, kann das dann schon abschalten. Aber klar, ein bisschen im Hinterkopf hast du es wahrscheinlich immer.
Als Einzelsportlerin lässt sich das Training sehr gut individualisieren und an den Zyklus anpassen. Es funktioniert aber auch für eine ganze Mannschaft. Im zweiten Teil werden wir noch über die Fußballerinnen des FC Bayern München sprechen und wie ihr Training durch einen Mann perfektioniert wurde. Vorher geht es um den auch angesprochenen Eisenmangel. Etwa 8% der Deutschen haben zu wenig Eisen im Körper. Das ist eine Schätzung des Bundesverbands Deutscher Internisten. Und unter diesen 8% sind besonders viele Frauen, Ausdauersportlerinnen und Vegetarierinnen. Meine Kollegin Petra Martin wollte wissen, was bewirkt Eisen im Körper, welche Nahrungsmittel sind besonders eisenhaltig und worauf sollen Menschen, die sich fleischlos ernähren, achten, damit ihr Eisenhaushalt ausgeglichener ist.
Dienstagabend. Tim Engelbrecht steht in seiner Küche. Vor ihm stehen drei Vorratsgläser mit Getreide. Der Ernährungsberater aus Bad Abbach in Niederbayern bereitet sein Frühstück für morgen vor.
Ich habe hier mal Haferflocken, ich habe Leinsamen, ich habe Weizenkleie, ein paar Nüsse. Das tue ich jetzt alles hier in meine Schüssel rein. Lass das über Nacht mit einem Joghurt und ein bisschen Milch durchziehen. Und morgen in der Früh tue ich da im Endeffekt noch ein bisschen Obst rein. Jetzt saisonal eher Apfel, Birne.
Als ehemaliger Leistungssportler achtet er auf eine ausgewogene Ernährung. Weizenkleie, Leinsamen und Haferflocken enthalten viel Eisen. Bei den Haferflocken sind es 4,5 Milligramm pro 100 Gramm. Und auch die Nüsse liefern den wertvollen Mineralstoff. Mineralstoffe sind lebensnotwendige Nährstoffe, die unser Organismus selbst nicht herstellen kann. Wir nehmen ihn über die Nahrung auf. Eisen ist ein essentielles Spurenelement. Wenn es fehlt, sind wir schneller müde und nicht mehr so leistungsfähig. So ging es auch Beate. Die 42-Jährige ist viel mit dem Mountainbike unterwegs, radelt allein oder mit ihrer Trainingsgruppe in den bayerischen Voralpen.
Also ich habe das beim Sport gemerkt, dass ich halt nicht mehr so leistungsfähig war. Ich war ständig außer Atem und habe dauernd Pausen gebraucht. Und das ist auch meine Sportkameraden halt aufgefallen, dass das so unterschiedlich ist zum sonst und haben mir dann da auch drauf angesprochen.
Daraufhin ließ sie beim Arzt ein Blutbild machen, das zeigte, dass ein Eisenmangel vorliegt. Professor Martin Halle von der TU München ist Sportkardiologe und erläutert, wozu unser Körper Eisen braucht.
Wir brauchen das Eisen vor allen Dingen für die Blutbildung. Ist ja so, die roten Blutkörperchen, die brauchen halt den sogenannten Farbstoff, das Hämoglobin. Und das transportiert Sauerstoff im Körper und ist natürlich dann für uns lebensnotwendig.
Das Eisen transportiert den Sauerstoff im Blut in jede Zelle. Die gute Nachricht? Der Körper kann Eisen speichern. Zwischen 3 und 5 Gramm lagert er in der Leber, der Milz, dem Knochenmark und den Muskeln ein. Doch dazu muss er täglich ausreichend versorgt werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Jugendliche und Erwachsene zwischen 10 und 15 Milligramm täglich. Etwa 8% der Deutschen sind jedoch von einem Eisenmangel betroffen, schätzt der Bundesverband Deutscher Internisten. Professor Martin Halle hebt eine Gruppe besonders hervor.
Dieser Eisenmangel, der ist natürlich bei Frauen, die eine Menstruation haben, viel häufiger als bei Männern. Das ist klar, durch die Menstruationsblutung verliert man Blut. Wenn man Sport treibt, ist es so, dann hat man auch einen höheren Verbrauch an Eisen. Also dann sind vor allen Dingen Frauen gefährdet, wenn sie eben Regelblutung haben, plus dann Sport, gerade Ausdauersport, der dann dazu führt, dass der Verbrauch höher ist an Eisen.
Beim Krafttraining spielt das Eisen eine deutlich geringere Rolle, weil der Sauerstofftransport über die roten Blutkörperchen nicht so von Bedeutung ist. Und auch bei Männern ist es deutlich seltener der Fall. Eine weitere Gruppe sind Menschen, die auf tierische Produkte verzichten. Denn Fleisch ist nicht nur der Hauptlieferant von Eisen. Unser Körper kann tierisches Eisen besser verwerten als pflanzliches. Zurück in die Küche von Tim Engelbrecht. Der Ernährungsberater betreut in seiner Praxis bei Bad Abbach in Niederbayern Sportlerinnen und Sportler. Das Müsli peppt er mit Äpfeln, Beeren und getrockneten Aprikosen auf. Nicht nur, damit es besser schmeckt. Vitamin C steigert die Aufnahme von Eisen.
Durch Vitamin C, also jetzt im Orangensaft, wird die Bioverfügbarkeit von dem pflanzlichen Eisen deutlich verbessert. Wir haben, wenn wir den Orangensaft jetzt quasi nicht dazu trinken würden, ungefähr eine Bioverfügbarkeit von 1-5%. Und durch den Orangensaft schaffen wir jetzt eine Bioverfügbarkeit von fast 20%. Also wir haben uns ja deutlich gesteigert.
Vitamin C ist auch in vielen Beeren enthalten. Schwarze Johannisbeeren enthalten mit 175 Mikrogramm dreimal so viel Vitamin C wie Orangen. Spitzenreiter sind übrigens Hagebutten. Schwarzer Tee hemmt die Aufnahme von Eisen. Wenn dem Körper Eisen fehlt, kann das weitreichende Folgen haben. Blutarmut, die sogenannte Anämie. Ein Mangel macht sich aber schon vorher bemerkbar, wie Sportmediziner Martin Halle zeigt.
Eingeschränkte Belastbarkeit, man kommt schneller aus der Puste. Man denkt, oh, ich bin gar nicht mehr so fit, wie ich jetzt vielleicht noch vor 3 oder 4 Monaten war. Man sieht auch, dass der Puls ein bisschen schneller ist, weil natürlich das Herz diesen verminderten Sauerstofftransport ausgleichen versucht.
Dazu kommen Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Auch für Infekte ist man anfälliger. Ein Blutbild gibt Aufschluss darüber, ob Eisen fehlt. wie bei Mountainbikerin Beate. Die Ausdauersportlerin musste für einige Wochen Eisenpräparate nehmen. Professor Martin Halle weist darauf hin, dass einige Medikamente vom Magen nicht so gut vertragen werden.
Mit der Zeit hat man dann schon gemerkt, dass das wieder besser wird oder sie normalisiert eher, dass das mit der Atmung auch wieder viel effizienter ist und macht natürlich Sport gleich wieder viel mehr Spaß.
Deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten und Lebensmittel mit einem hohen Eisengehalt in den Speiseplan aufnehmen. Haferflocken, Hülsenfrüchte, grünes Gemüse und ab und zu ein gutes Stück Fleisch. Als Snack zwischendurch sind Nüsse und getrocknete Aprikosen gute Eisenlieferanten. So lässt sich der Eisenmangel vorbeugen und beheben.
Und damit sollte auch Ihr Einkaufszettel für die kommende Woche stehen. Auf meinem steht da regelmäßig Schokolade. Ich bin schon sehr diszipliniert, aber einmal im Monat brauche ich einfach mehr Zucker, um den Tag zu überstehen. Immer dann, wenn ich weit weg bin von meiner Lieblingszyklusphase. Heute hier über dieses Thema zu sprechen, ist uns vom Fitnessmagazin wichtig. Denn damit wollen wir hier auch mit dem Tabu brechen. Es soll keiner Frau unangenehm sein zu sagen, ey, heute packe ich es einfach nicht oder ich habe Regelschmerzen. Ja, es gibt diese gestiegene Aufmerksamkeit für das Thema und damit wächst die Forschung zum zyklusbasierten Training. Auffällig ist aber, dass immer mehr Sportlerinnen darüber sprechen. Woran das liegen könnte, habe ich meine Kollegin Marjorie Maurer gefragt.
Ich glaube, das ist auch ein gewisser Generationswechsel, der da gerade vonstatten ist. Also wenn man ja vielleicht mit unseren Eltern darüber spricht, dann ist das noch eher was so, ja, das hat irgendwie keine Rolle wirklich gespielt. Generell ist es ja so, dass Frauen im Sport, gerade im Fußball, das ist ja erst in den letzten Jahren wirklich, dass da mehr Aufmerksamkeit drauf kommt, dass das alles ein bisschen ja mehr darauf geschaut wird. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt so langsam peu à peu, dass halt mal gesagt wird, so okay, Frauen und Männer, die können gar nicht gleich trainieren. Also das ist eine ganz andere Auslegung da, das sind ganz andere Probleme, mit denen man sich befassen muss. Und dass das aber eben, dass da so lange nichts gemacht wurde, dass halt so viele Jahre ja praktisch ja die Forschung da stagniert ist oder das überhaupt kein Thema war. Und ich glaube, deswegen wird halt so langsam mit diesem Tabu gebrochen, dass man halt einfach weiß, es ist total wichtig.
Du hast ja einen Film über dieses Thema gemacht, den kann man sich auch immer noch anschauen in der ARD Mediathek bei BR24 Sport. Und was mich überrascht hat, als ich den Film gesehen habe, du hast nicht nur mit Frauen gesprochen, sondern es gab einen Mann in diesem Film, der genau dieses Thema sehr gepusht hat.
Genau, das war der Athletiktrainer der FC Bayern Frauen, Hamid Massoum-Begi. Der ist vor 4 Jahren in den Verein gekommen und seitdem war tatsächlich zyklusbasiertes Training erst ein Thema. Also das gab es vorher auch gar nicht.
Ich finde, diese Thematik ist ganz wichtig, vor allem, dass man eine Sensibilität bei den Spielern schafft, dass sie offen damit reden können. Weil ich glaube, viele haben irgendwelche Beschwerden rund um die Periode herum, aber die trauen sich das nicht wirklich zu kommunizieren. Und bei uns ist es eigentlich gar kein Problem, weil jeder offen darüber reden kann.
Und als ich die Anna gefragt habe, wie bist du eigentlich darauf gekommen, zyklusbasiert zu trainieren, hat sie auch gesagt, das war ihr Heimtrainer.
Ach.
Es wird ja oft immer gesagt, so ja, den Männern interessiert es gar nicht. Aber bei den beiden Fällen war es jetzt so, dass es tatsächlich immer Männer vorangetrieben haben. Also was auch wieder dafür spricht, dass eben mit diesem Tabu gebrochen wird. Oder auch, dass Männer sagen, das ist ein Thema, das ist wichtig. Bei den FC Bayern Frauen ist es auch so, dass es jetzt anders als bei der Anna, weil es halt eben eine Mannschaft ist. Das heißt, der Hamid Massoum-Begi hat halt eben 25 Fußballerinnen und nicht nur eine Athletin.
Aber wie geht denn das dann?
Ja, da hat er auch gesagt, dass es deswegen halt immer sehr, sehr schwierig ist, da wirklich so individuell drauf einzugehen. Aber auch da bei den Bayern ist es so, dass auf freiwilliger Basis in einer App der Zyklus erfasst wird und dass er die Zyklen der Spielerinnen auch kennt. Also er weiß auch oft so, hey, die ist heute in der und der Phase, die reagiert entsprechend so immer, wenn sie halt eben in dieser Phase ist. Man muss dazu auch sagen, dass es nicht jede Frau so intensiv hat, also dass sie da immer Probleme hat. Manche merken das auch gar nicht wirklich. Also es ist, wie gesagt, super individuell jeweils. Aber dass er dann halt oft auch sagt, so okay, die fühlt sich heute nicht so gut oder sie selber halt auch sagt, hey, irgendwie habe ich heute das Gefühl, ich will nicht so richtig in die Zweikämpfe gehen. Dann wird individuell trainiert, also dann machen sie raus eben aus den Zweikämpfen, dass man eben das Verletzungsrisiko minimiert. Aber es ist halt auch hauptsächlich die Phase während der Menstruation, dass da eben auf die Sportlerin individuell reagiert wird.
Wenn du sagst, die machen das mit einer App, kann ich als Hobbysportlerin auch so eine App benutzen, um mein eigenes Training so ein bisschen danach zu tracken?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja ganz, ganz viele Zyklus-Apps schon mal. Also viele meiner Freundinnen nutzen die auch und dass man da einfach genau weiß, in welcher Phase man wie ist. Und wenn man eben weiß, in welchen Phasen ja vielleicht das Training besser wäre, also wo sich vielleicht heute ein 20-Kilometer-Ausdauerlauf mehr eignen würde oder wo Krafttraining vielleicht ein bisschen besser ist. Dahingehend kann man das auf jeden Fall gut tracken und sich selber kontrollieren. Und was ich auch vorhin schon gesagt hatte, das ist ja für einen auch selber manchmal besser ist, weil dann ist man irgendwie im Fitnessstudio und denkt sich so, boah, warum läuft denn heute irgendwie nicht so, oder ich fühle mich eh so und was ist denn los? Und dass man da einfach ein anderes Empfinden hat und einfach nicht so hart mit sich ins Gericht geht und einfach sagt so, ja, hey, es liegt heute da und da dran, mach ein bisschen ruhiger, alles gut, in 10 Tagen sieht es wieder anders aus.
Was du aber auch schon angesprochen hast, ist diese relativ dünne Studienlage, die es gibt. In der Wissenschaft, gerade in der Sportwissenschaft, ist es ja häufig auch so, dass Frauen einfach als kleinere, leichtere Männer gesehen werden. Sprich, solche wirklich weiblichen Themen, zyklusbasierte Themen, gar nicht so eine große Rolle da spielen. Auf was kann man sich denn berufen als Trainer, als Sportlerin, als Hobbysportlerin?
Leider auf sehr wenig. Also deswegen hatte ich auch immer so oft von dieser Phase der Periode gesprochen, weil das ist halt wirklich das, wo man einfach weiß, so, okay, es ist die Blutung, es geht mir so und so. Und ansonsten sind halt eben auch die Studienlagen oft widersprüchlich. Also es heißt halt so, hey, heute geht's dir super gut, aber gleichzeitig Verletzungsrisiko ist auch hoch. Also es ist super, super schwierig für Sportlerinnen, gerade auch für Sportlerinnen, die wie beim Fußball die Zweikämpfe haben, so, wo das Verletzungsrisiko sowieso nochmal höher ist. Es ist jetzt was anderes als jemand, der zum Beispiel laufen geht. Nur in Anführungszeichen. Da steigt halt einfach dieses Risiko. Und das ist einfach wirklich ein Problem. Das Thema wird immer wichtiger. Aber es fehlt einfach noch wirklich an allen Ecken und Enden, dass man da wirklich was hat, wo man sagen kann, hey, genau so mache ich das, genau das hilft mir. Was aber natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass es einfach unfassbar individuell ist. Also, dass es jedem anders geht, dass jeder Zyklus individuell ist, anders ist. Es gibt nochmal eine Gruppe, die nimmt die Pille, eine andere Gruppe nimmt nicht die Pille. Aber es tut sich was und es wird viel geforscht und mit diesem Tabu wird gebrochen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein richtiger Weg, dass es noch besser wird und dass Sportlerinnen noch mehr geholfen wird und dass die Leistung der Sportlerinnen optimiert wird dahingehend.
Auf BR24sport finden Sie einen Online-Artikel zum zyklusbasierten Training und die Inhalte unseres Talks nochmal zum Nachlesen. Und zum Schluss habe ich noch eine Erfolgsmeldung für Sie. Denn weit über 500.000 Menschen haben im vergangenen Jahr das deutsche Sportabzeichen absolviert. Wow! Das heißt, auch im 2. Jahr nach der Corona-Pandemie ist das Abzeichen weiter auf gutem Kurs. Michaela Röhrbein ist die Vorständin für Sportentwicklung im Deutschen Olympischen Sportbund. Und sie freut sich vor allem über den deutlichen Zuwachs von 14%. In allen Altersklassen finden sich Absolventen und Absolventinnen. Das Sportabzeichen eigne sich also hervorragend dazu, ein Leben lang Spaß und Freude an Sport, Bewegung und individuellen Herausforderungen zu haben. Sehr positiv ist auch die Bilanz der Sportabzeichenabnahmen von Menschen mit Behinderung. Hier wurden über 1/5 mehr Abzeichen gemacht als im Vorjahr. Und auch das deutsche Sportabzeichen geht mit der Zeit. Denn seit gut einem Monat können Sportler und Prüferinnen die Plattform Sportabzeichen digital nutzen. Dort lässt sich das Sportabzeichen digital erfassen, einreichen und verwalten. Ist damit also viel attraktiver und entlastet das Ehrenamt. Stellt sich nur noch eine Frage. Haben Sie schon das deutsche Sportabzeichen? Wenn nicht, dann habe ich Ihnen doch jetzt sicherlich gute Anreize dafür präsentiert. Falls Sie noch mehr Motivation brauchen, hören Sie in weitere Folgen des Fitnessmagazins rein.
Das Fitnessmagazin als Podcast. Klicken Sie rein auf br24sport.de. Der Fitnessmagazin Podcast. Ihr Fitnessprogramm für unterwegs.
Wenn es heute doch eher an Motivation mangelt und die Batterie im Lademodus ist, was haben wir heute gelernt? Richtig, auch das ist okay und Sie dürfen sehr gern darüber sprechen.